Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich glaube, es gäbe auch eine Menge anderer geeigneter Redner, die aber vielleicht andere Aspekte reinbringen würden und so kann sich das ergänzen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass so viele sich für dieses Thema interessieren und dass auch so viele junge Menschen natürlich, gerade bei der Jugendmissionskonferenz auch, sagen, wir wollen uns überlegen, wie wird es eigentlich weitergehen? Wie können wir als Christen, wie können wir auf eine geistliche Weise mit dieser Herausforderung umgehen, die unser Land umtreibt? Ich denke, das ist keine Übertreibung. Es gibt kein emotionalisierteres Thema in der heutigen Zeit als den Islam und es wird zunehmen. Da können wir sicher sein. Das ist eine Sache, bei der wir leider Gewissheit haben, dass dieses Thema uns noch einige Zeit, zumindest wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wird es uns sehr stark beschäftigen. Es wird uns herausfordern. Und die Frage wird sein, werden Christen sich in ihrer Reaktion, in ihrer Antwort auf diese Herausforderung des Islams unterscheiden von dem, was Menschen, die ohne Gott leben, die Christus nicht kennen, tun und sagen im Blick auf diese Herausforderung. Das wird die Schlüsselfrage sein, die sich auch durch diesen Vortrag zieht. Ich sage das direkt zu Anfang, es wird keine klassische Bibelarbeit, keine klassische Auslegungspredigt. Ich denke trotzdem, das ist zumindest mein Gebet auch in der Vorbereitung gewesen, dass es biblisch ist, was ich weitergebe, dass es biblische Impulse sind, aber es ist doch eher ein Themenvortrag. Ich möchte mal einsteigen mit C.S. Lewis. Ich habe den Eindruck, wenn wir die Islamdebatte beobachten, insbesondere die mediale Darstellung dieser ganzen Thematik, dass wir ständig hin und her pendeln zwischen zwei Extremen. Es gibt die, die das alles für sehr unproblematisch halten oder zumindest leicht dazu neigen, zu beschwichtigen, zu verharmlosen. Die scheinbar auch, habe ich oft den Eindruck, sich noch nie wirklich mit der Situation in islamischen Ländern befasst haben, die auch keinerlei Interesse haben, sich mit dem Schicksal verfolgter Christen, aber auch anderer diskriminierter Minderheiten in der islamischen Welt auseinanderzusetzen. Und dann kann man natürlich auch die Welt sehr rosig betrachten. Aber wir merken eben, der Terror kommt eben auch nach Europa. Gerade die letzten Wochen haben das gezeigt. Der Takt, in dem solche Anschläge passieren, wird kürzer, wird schneller. Und plötzlich wachen da auch manche auf, die bisher das alles sehr unproblematisch fanden. Wir haben aber auch ein anderes Extrem, auch das ist zu finden. Panikmache, Einschüchterung, da wird dann nur noch schwarz gemalt und da habe ich auch den Eindruck, das ist vor allem eine Reaktion, die nicht lebbar ist. Ich frage mich, wie will man leben, wenn man alles schwarz malt und schwarz sieht und wenn man nur noch die Gefahren sieht und wenn man alle Muslime in eine Schublade steckt, wenn man die persönliche Begegnung meidet, wenn man ein Misstrauen gegenüber diesen Menschen pflegt und nährt, auch bei denen, mit denen man sich über dieses Thema austauscht. Das sind beides irgendwie keine lebbaren und vor allem keine geistlichen Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und da, glaube ich, passt ein Zitat von C.S. Lewis sehr gut. Das ist nicht auf den Islam bezogen gewesen, da hat sich Lewis gar nicht so viel meines Wissens mit beschäftigt, mit dieser Herausforderung, die war auch damals in seiner Zeit noch nicht so absehbar. Aber es ist bezogen auf Individualismus, Kollektivismus, darum soll es jetzt nicht gehen, aber der Gedanke, den er hier zum Ausdruck bringt, der ist sehr treffend auch für unser Thema. Und er sagt dort, ich würde meinen Lesern ja nur allzu gern erklären, und sicher reizt das manchen, das Gleiche zu tun, welcher dieser beiden Irrtümer, also eine individualistische Gesellschaft, wo der Einzelne das Maß aller Dinge ist, wo ich mir selbst das Gesetz bin, autonom bin, wo ich nur nach meinem Vorteil frage, meine Freiheit betone. Und er sagt, ich würde ja gerne sagen, welcher Irrtum schlimmer ist, dieser Individualismus oder der Kollektivismus, der die islamische Welt beispielsweise sehr stark noch prägt. Das Gruppendenken, der Einzelne ist nur das, was er in dem Getriebe der Gesamtgesellschaft ist, der Umma ist, der islamischen Gemeinschaft, er ist ein kleines Rädchen in diesem Getriebe, er hat zu funktionieren, er hat einer bestimmten Auffassung vom Leben, von Gott, vom Menschsein zu entsprechen und wenn er diese Grenzen, diese roten Linien überschreitet, kann es für ihn sehr gefährlich werden. Ich würde gerne sagen, welcher Irrtum schlimmer ist, sagt Lewis, aber das ist eine List des Teufels. Er schickt der Welt Irrtümer immer paarweise. in Paaren von Gegensätzen. Und der Teufel stiftet uns immer dazu an, unsere Zeit damit zu vergeuden, dass wir nachgrübeln, welches der schlimmere Irrtum ist. Also ist es jetzt schlimmer, zu verharmlosen auf unser Thema bezogen und es alles in schönsten Farben darzustellen oder Panik zu verbreiten? Der Teufel baut auf unserem tiefen Widerwillen gegen einen Irrtum, um uns Schritt für Schritt in den anderen hineinzuziehen. Und das erleben wir heute auch in dieser ganzen Herausforderung. Das sind Menschen, die die Gefahr sehen, in einer sehr blauäugigen Betrachtung des Islams, und sie hauen genau in die andere Kerbe. Sie betonen umso mehr all die Negativaspekte, die sie so kennengelernt haben vom Islam. Sie studieren die Schriften mit dieser Frage, die Schriften des Islams, was kann man alles kritisieren am Islam und am Denken und Leben von Muslimen? Was kann man ihnen alles vorwerfen? Wofür kann man sie vielleicht auch verantwortlich machen? Und dann gibt es die anderen, die da eine Gefahr sehen, zu Recht, und dann auf der anderen Seite vom Pferd fallen und nur beschwichtigen und nur das Positive sehen wollen. Und Lewis sagt uns hier sehr deutlich, lassen wir uns doch nicht zum Narren halten. Wir müssen unser Auge auf das Ziel richten und geradewegs zwischen den beiden Irrtümern hindurchschreiten. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn wir heute über eine geistliche Antwort auf den Islam nachdenken wollen. Frau Merkel, unsere Kanzlerin, hat erkannt, dass es ein Element gibt in dieser ganzen Entwicklung, das völlig unterbelichtet ist, nämlich die Sprachlosigkeit Europas, die Sprachlosigkeit allzu vieler Menschen in Europa im geistlichen Bereich. Sie wurde gefragt, ich glaube, es war bei einer Veranstaltung in der Schweiz, Frau Merkel, wie wollen Sie Europa und unsere Kultur vor der Islamisierung schützen? Was tun Sie dagegen? Wie wollen Sie uns schützen? Und dann hat sie unter anderem gesagt, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Wir haben doch alle Freiheit. Sie erinnert uns daran, wir haben Glaubensfreiheit. Natürlich gibt es Ausnahmen, das ist mir bewusst. Und wir werden heute auch schon mehr Spott und Widerstand erleben, wo wir uns deutlich zu Christus und auch zu einem Leben nach seinen Vorstellungen bekennen. Aber wir haben immer noch ein unvergleichlich hohes Maß weltweit in Deutschland an Glaubens- und Meinungsfreiheit. Und diese Konferenz hier im offiziellen Messegelände Stuttgarts ist ein Ausdruck von dieser Freiheit. Warum nutzen wir sie nicht? Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagt Frau Merkel, im persönlichen wie im gesellschaftlichen Leben. Westliche Bürger sollten sich mal wieder intensiver mit der eigenen christlichen Kultur auseinandersetzen, Gottesdienste besuchen und etwas bibelfester werden. Grundlegendes Wissen ist abhanden gekommen über das christliche Abendland. Und dann sagt Frau Merkel als Beispiel, fragen wir doch mal, was Pfingsten bedeutet. Fragen wir den Mann auf der Straße und die Frau im Supermarkt, was Pfingsten bedeutet. Wie viele Menschen wissen das noch in unserem Land? Aber wie glaubwürdig, wie überzeugend ist dann der Ruf nach dem christlichen Abendland, wenn selbst solch grundlegende Dinge nicht mehr bekannt sind, vertraut sind? Sich anschließend zu beklagen, fährt die Kanzlerin fort, dass sich Muslime besser im Koran auskennen, sei irgendwie komisch. Man mag ja zu ihrer Politik, Flüchtlings- und Islam- und Integrationspolitik stehen, wie man will, aber ich denke, in diesem Punkt muss man ihr Recht geben. Der Islam offenbart derzeit eine extrem krasse Sprachlosigkeit im Blick auf den Glauben. Und bevor wir uns einige Wege oder Schritte aus dieser Sprachlosigkeit heraus anschauen, möchte ich ein paar Gründe nennen, die aus meiner Sicht dazu beitragen, dass wir so sprachlos geworden sind. Und ich glaube, dass viele dieser Gründe auch etwas mit unseren Gemeinden zu tun haben, auch mit unserem Christsein zu tun haben. Und ich formuliere sie auch als Herausforderung an mich selbst, als Anfragen, auch an meine Art, Glauben zu leben, mit dem Wort Gottes umzugehen und auch in der Öffentlichkeit zu Jesus zu stehen oder eben auch nicht zu stehen. Ein wichtiger Grund ist, wir haben in Europa, im Westen, einen extrem materialistischen, einen individualistischen Lebensstil entwickelt, nachdem jeder vor allem für sich und seinen greifbaren Vorteil hier und jetzt lebt. Es geht darum, dass ich jetzt zufrieden bin, dass ich jetzt Spaß habe, Freude habe, auch vielleicht in Gemeinden, dass ich mir was rauspicke, was meinen Vorstellungen entspricht. Wir haben so diese Supermarktmentalität, durchaus auch in bewusst christlichen Kreisen. Jeder sucht sich so sein Event, seine Lieblingsevents und Bücher raus, auch vielleicht gerade die, die ihn in dem bestätigen, was er schon immer gewusst und für richtig gehalten hat. Und jeder lebt vor allem für sich selbst. Und jeder setzt sich selbst zum absoluten Maßstab. Und das macht natürlich dann im Blick auf geistliche Fragen sprachlos, wenn es nämlich in geistlichen Fragen auch darum geht, Rücksicht zu nehmen. Auch die Gruppe zu sehen, die Familie zu sehen, die Gemeinde zu sehen, auch vielleicht mal Dinge zu tun, die jetzt nicht zu meinem eigenen Vorteil kurzfristig gereichen. Ein zweiter Grund ist, dass wir einen ausgeprägten moralischen Relativismus in Europa haben. Alles ist relativ. Das wird uns, auch manchmal ohne, dass wir es vielleicht merken, durch die Medien Tag ein, Tag aus gepredigt. Alles ist irgendwie gleichgültig. Mach ja keinen Unterschied. Wenn du noch gewichtest oder gar bekennst mit Johannes 14, Vers 6, Jesus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel, ist die Wahrheit und das Leben schlechthin, dann ist man relativ schnell in der Ecke der Fundamentalisten, der Fanatiker, der engstirnigen Religiösen, die noch dem nachhängen, was man doch eigentlich im Lichte der Aufklärung längst überwunden haben sollte. Ich möchte an der Stelle ganz kurz innehalten, weil ich glaube, dass hier eine der Schlüsselherausforderungen nicht nur im Blick auf den Islam liegt, sondern auch im Blick auf sexualethische Debatten, im Blick auf Fragen der Lebensweise, dass wir begreifen, dieser moralische Relativismus wird unsere Gesellschaft zerstören, wenn ihm keiner entgegentritt. Wenn alles gleichgültig ist, werden Menschen gleichgültig im Miteinander. Gleichgültig auch gegenüber der Islamisierung, auch gegenüber totalitären Elementen des vorherrschenden Islams. Gleichgültig aber auch gegen den Vormarsch auch aggressiv auftretender Atheisten. Und deshalb brauchen wir Christen, die auftreten in der Gesellschaft, die sich sehen lassen, die sich nicht verstecken und die diesem Relativismus auch öffentlich widersprechen. Denn dieses neue Toleranzverständnis, nachdem ich alles für gleichgültig, für gleich wahr, für gleich gut befinden muss, widerspricht sich selbst. Wenn alles relativ ist, gilt das auch für diese Aussage. Sie setzt sich andernfalls absolut. Wenn alles relativ ist, ist auch diese Aussage relativ. Wenn alles gleichgültig ist, ist auch diese Aussage und dieser Glaube genauso gültig wie Johannes 14, Vers 6. Der zweite Punkt ist, weil sie sich selbst widerspricht, ist diese neue Toleranz zutiefst intolerant. Denn jeder wird aus dem gesellschaftlichen, manchmal leider sogar aus dem kirchlich-gemeindlichen Diskurs ausgeschlossen, der diesem Relativismus noch widerspricht. Also damit entpuppt sich diese neue Toleranz als extrem intolerant, aber sie hält sich selbst dabei für Vorreiterin der Toleranz. Sie widerspricht sich selbst und sie ist schlicht nicht lebbar, diese neue Form der Toleranz. Keiner kann in seinem Leben persönlich und wir können noch gar nicht als Gesellschaft alles für gleichgültig befinden. Wir alle sind darauf angewiesen, in unserem Alltag ständig zu gewichten, zu überlegen, wem vertrauen wir. Wer ist glaubwürdig? Welche Menschen vertraue ich mein Leben, meine Gedanken an? Auf welche Worte kann ich zählen? Welcher Stimme folge ich? Ja, was ist Ehe und Familie? Wo kann ich das erfahren? Wie kann Ehe und Familie gelingen? Wie ist Sexualität gedacht? In welchem Rahmen ist sie ein wunderbares Geschenk? Und wo entwickelt sie sich zu einer zerstörerischen Macht? Dafür brauche ich Quellen, dafür brauche ich Orientierung und da muss ich gewichten. Wenn ich jetzt aber ständig höre, alles ist von vornherein schon klar, dass es gleichgültig ist, gleich gut, gleich wahr, dann wird Gemeinde Jesu, dann werden Christen träge und denkfaul. Und dann werden wir vielen Herausforderungen nicht wirklich in der Weise begegnen können, wie wir es eigentlich biblisch müssten. Ich ermutige an dieser Stelle, widersprechen wir der neuen Toleranz. Je mehr das von uns auch öffentlich tun, desto besser. Freundlich, respektvoll, davon werden wir gleich noch hören, aber auch deutlich und klar. Wir haben verbunden damit eine gewachsene Unfähigkeit in unserem Land, Weltbilder zu Ende zu denken und auch den Glauben zu Ende zu denken. Und darf ich hier vielleicht auch zeugnishaft auch hier ermutigen, Vielleicht sitzen hier manche jungen Menschen, die vor der Wahl stehen, ihres Studienfachs. Vielleicht sind hier manche, die sagen, wo kann ich denn hin? Die vielleicht nicht die klassische Missionarskarriere, wenn ich es mal nennen darf, oder Laufbahn derzeit im Blick haben. Vielleicht auch meinen, dass sie eine andere Persönlichkeitsstruktur haben, dass vielleicht sie ein Interesse haben, auch sich mit geschichtlichen, mit politischen Dingen auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir brauchen auch ein etwas weiteres Verständnis von Mission. Wir müssen auch begreifen, dass man Gott dienen kann in einem Studium der Geschichte, der Politik, der Medienwissenschaft, als Lehrer, vielleicht auch als Journalist. Es kommt ja von irgendwoher, dass wir die mediale Berichterstattung oft so einseitig und vor allem als so geistlich sprachlos empfinden, weil eben relativ wenige, erschreckend wenige Menschen sich auch rufen lassen von Gott, in diesem Bereich ihm zu dienen und unter diesen Menschen ein Zeuge zu sein für ihn. Und deshalb die Ermutigung, denken wir unseren Glauben zu Ende. Wir brauchen davor keine Angst haben. Wir dürfen das Evangelium zu Ende denken, dürfen es durchdeklinieren in die verschiedenen Lebensbereiche und dürfen neu darüber staunen, wie einzigartig seine Antworten auch auf die Fragen unserer Zeit und des menschlichen Lebens überhaupt ist. Wo wir das nicht tun, und das merken wir, wo wir auch den Islam nicht zu Ende denken, das islamische Gottes- und Gesellschaftsbild nicht zu Ende denken, wo wir den Atheismus nicht zu Ende denken, werden wir ihn unterschätzen und werden wir ihn auch missverstehen. Werden wir auch nicht sprachfähig sein mit seinen glühenden, eifrigen und leidenschaftlichen Vertretern. Eine Ermutigung, auch Bücher vielleicht von Francis Schaeffer zu lesen, von C.S. Lewis, das sind Autoren, die mich sehr geprägt haben, Ravi Zacharias, oder jetzt auch in neuerer Zeit Vishal Mangalwadi, Menschen, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen, aber die auch verstanden haben, dass wir als Christen auch leidenschaftlich denken sollten. Dass die Bibel uns zum Denken, zum Durchdenken aufruft und dass Glauben und Denken kein Gegensatz ist. Ich bin meinen Eltern, ich bin meinem Jugendleiter unendlich dankbar, dass sie mir nicht gesagt haben, als ich meine Zweifel und meine Anfragen an den Glauben hatte: Frag nicht, glaub nur. Das ist Gift. Wenn ihr das hört in euren Gemeinden, macht euch Gedanken, ob ihr am rechten Ort seid. Sucht das Gespräch mit den Ältesten, mit dem Jugendleiter. Das ist unbiblisch. Wir müssen uns nicht zwischen Glauben und Denken entscheiden. Der Verstand muss gefüllt werden. Das Denken braucht seine Quellen. Und das sollte Gottes Wort sein. Aber dann sind wir im Rahmen von Gottes Wort und durch das Wort Gottes genährt zum Denken berufen. Und sollten keine Scheuklappen aufhaben. Dazu will ich ermuntern, denken wir die Dinge zu Ende. Wir sind auch deshalb, weil wir das nicht mehr tun, sind wir auch ahnungslos gegenüber den Schätzen des Evangeliums und den Segensspuren, die das Evangelium heute noch in Europa hinterlassen hat. Dass wir heute eine unantastbare Würde im Grundgesetz verankert haben, hat wesentlich mit der christlichen Prägung Europas zu tun. Hat wesentlich damit zu tun, dass Christen in der Vergangenheit sich auch öffentlich zu Jesus bekannt haben, dass sie ihren Herrn geliebt haben und dass sie in gesellschaftliche Situationen hinein ihn bezeugt haben. Und das vergessen wir heute mehr und mehr. Und deshalb haben Atheisten, gewinnen an Zulauf, die mit Bussen durchs Land fahren. Es gibt mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, also genießen sie das Leben. Sie werben dafür, Atheist zu werden und vertreten die Meinung, dass alles Gute, was wir heute in unserer Gesellschaft haben und in unserer Rechtsordnung, letztlich ein Segen der Religionskritik und der Aufklärung gewesen sei. Wir brauchen Christen, die dem widersprechen, mit ihrem Leben, mit Freude und auch mit Entschiedenheit. Was kann aber jetzt uns helfen, aus dieser Sprachlosigkeit herauszukommen? Ich denke, indirekt habe ich schon Dinge angedeutet, ich will sie jetzt aber noch stärker biblisch auch verankern. Was können Schritte oder Wege sein aus dieser Sprachlosigkeit, die der Islam heute aufdeckt? Die können wir nicht dem Islam zuschieben. Das geschieht heute auch unter Christen manchmal, als wären die Probleme, die ich gerade versucht habe anzureißen, erst durch den Islam entstanden. Oder manchmal habe ich auch den Eindruck, wir vergessen, dass wir es sind, die heute eine in Teilen kinderfeindliche Atmosphäre pflegen. Hunderttausende Kinder jedes Jahr abtreiben, töten im Mutterleib. Kinder als Bedrohung der Gegenwart wahrnehmen, keine Freude mehr an Familie vielleicht haben, uns von diesem Druck der Gesellschaft vielleicht auch einschüchtern lassen. Aber das können wir nicht dem Islam in die Schuhe schieben, das ist hausgemacht. Und da gilt es selbstkritisch über uns selbst nachzudenken. Der erste Weg oder der erste Schritt, den ich vorschlagen möchte, heilige Christus in deinem Herzen. Und es ist auch zugleich der wichtigste Schritt. Alle anderen, die ich versuche aufzuzeigen, werden nur gelingen unter dieser Voraussetzung. Heilige Christus in deinem Leben oder in einer neueren Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden so ausgedrückt, lasst vielmehr Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Luther übersetzt das mit heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Christus in unseren Herzen zu heiligen heißt also nichts anderes, als ihn ins Zentrum zu rücken. Und ich bin überzeugt, und ihr könnt mir glauben, es ist mit mancherlei Anfechtung auch in meiner Arbeit immer wieder verbunden, dass wir kaputt gehen, innerlich und auch im Glauben Schiffbruch erleiden, angesichts der Herausforderungen, die auf uns zukommen, wenn Christus nicht im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Das ist das A und das O. Lass ihn den Mittelpunkt deines Lebens sein. Wir werden das am Ende auch im Lied zum Ausdruck bringen. Wenn wir dann singen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Königlich strahlt dein Licht, du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Ich darf bei dir sein, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir, ich will dir nah sein, ich will dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Wenn wir unser Leben nicht in Christus verlieren, werden wir es in uns selbst verlieren. Auf unterschiedliche Weise. Und wenn Christus und sein Friede uns in den nächsten Jahren nicht regiert, dann werden uns andere Dinge regieren. Das ist einfach automatisch der Fall. Irgendwer sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Irgendwer gibt den Ton in unserem Herzen an. Der Hebräer meint ja mit Herz nicht irgendwie primär das, den Sitz der Gefühle, das spielt da mit rein, sondern das ist die Kommandozentrale unseres Lebens. Das Herz ist dort, wo wir die grundlegenden Entscheidungen treffen. Das Herz ist auch der Sitz unserer Gedanken. Keiner theoretischen Gedanken nur, sondern unserer tiefsten Überzeugungen. Und an diesen Mittelpunkt unseres Lebens möchte Christus heran. Und ich wage es mal so zu sagen, und ich glaube, das ist kein großes Wagnis, das ist biblisch vielfach belegt, wenn wir Christus nicht als so wertvoll betrachten und wahrnehmen, dass er diesen Platz verdient hat, haben wir ihn wahrscheinlich noch gar nicht kennengelernt. Christus nur als ein Faktor, als ein Aspekt unseres Lebens irgendwo in den hinteren Reihen unseres Lebens, als eine Stimme unter vielen, die auch mal zu Wort kommen darf, aber die dann meistens überstimmt wird, wenn die echten Entscheidungen im Leben getroffen werden. Das ist nicht Nachfolge Jesu, wie sie uns die Bibel darstellt. Ich selbst wurde als Zivildienstleistender bei Neues Leben durch Bonhoeffer extrem herausgefordert. Sein Buch Nachfolge hat mir ganz, ganz viel bedeutet in dieser Zeit. Und da ist immer wieder dieser Gedanke, wenn du Christus nachfolgst, heißt das, dass Christus das Maß aller Dinge ist. Und dass du auch all deine Mitmenschen, all deine Probleme, all das, was dir Angst macht, mit den Augen Christi betrachtest. Das wird nicht mehr ohne ihn gehen. Und es ist gut, dass es nicht mehr ohne ihn dann geht. Wenn nicht der Friede Christi uns regiert, dann werden uns andere Dinge regieren wie Angst und Resignation, Hass und Bitterkeit, Stolz und Selbstgerechtigkeit, auch vielleicht ein Gefühl der Ohnmacht und der Sinnlosigkeit. Ich weiß nicht, was ihr für Kaffeegespräche habt mit Verwandten und Bekannten über das Thema Islam, aber ich erlebe das im eigenen Umfeld, wie diese Emotionen aufkommen. Das ist auch nicht an sich verwerflich. Ich denke, man kann Angst haben, man kann Sorge haben, vor allem wenn man sich intensiv mit dem Schicksal unserer verfolgten Geschwister befasst. Das ist nicht das Problem. Aber die Frage ist, ob das uns regiert. Wenn das uns regiert, werden wir uns mehr und mehr zurückziehen. Und dann wird auch die Freude im Glauben weichen. Oder wir werden stolz und selbstgerecht, weil wir ja wissen und so überzeugt sind, dass wir den besseren Glauben haben, den friedlicheren Glauben, den schöneren Glauben, den leichteren Glauben, den besseren Gott. Lass Christus Mittelpunkt deines Lebens sein. Johannes Lepsius, der sich auch intensiv mit dem Islam befasst hat, durch den Orient gereist ist, hat auf einer seiner Reisen erkannt, wie sehr der Westen vom Mammon geprägt und beherrscht ist, vom Geld, von materiellen Dingen. Und dann kommt er zu einer Schlussfolgerung, die aufhorchen lässt. Sollte nicht auch hier unsere Umkehr ein Schlüssel sein, der bislang verschlossene Türen öffnet? Wir nennen die Moslems unbekehrbar, weil wir selber noch nicht richtig bekehrt sind. Wer bei sich selbst erlebt, dass Christus die Liebe zum Geld, die Liebe zum eigenen Vorteil, den Egoismus überwunden hat oder überwindet, prozesshaft, mehr und mehr, der wird auch glauben können, dass er ein Herz, das Herz eines muslimischen Nachbarn oder Kollegen öffnet. Aber wer im eigenen Leben den Sieg Christi über die Liebe zum Geld, über den Egoismus nicht erlebt hat, der wird auch wenig Glauben haben, dass dieser Herr das Herz von Muslimen öffnen und reinigen und erneuern kann. Deshalb fängt die Begegnung mit Muslimen schon da an, wo wir Gottes Wort lesen, wo wir uns dem Anspruch, aber auch dem Zuspruch Christi stellen und wo wir ihn in unser Leben einladen. Christus ist quasi im Gleichnis gesprochen, der Schatz im Acker. Mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen. Und dieser Schatz im Acker übertrifft alle anderen Schätze, die wir uns im Leben ansammeln können. Und gerade von Muslimen, die unter Inkaufnahme extrem vieler Nachteile Christus heute nachfolgen, die alles hinter sich gelassen haben, die oft alle familiären Bindungen lösen mussten oder davon gelöst wurden, die ins Bodenlose im Grunde gestürzt worden sind, enterbt wurden, mit dem Leben bedroht sind, auf der Flucht vor ihrem eigenen Vater, ihrem eigenen Bruder vielleicht leben, Angst haben, dass sie von ihren Liebsten umgebracht oder verraten werden, die können uns viel darüber sagen, wie viel Christus wirklich wert ist. Und deshalb hören wir ihnen zu. Lest das Buch von Nabil Qureshi, eines der besten Bücher meines Erachtens im deutschsprachigen Raum im Augenblick, Allah gesucht, Jesus gefunden, dann erlebt ihr ein Stück weit von dem, was Muslime gedanklich, aber auch gefühlsmäßig durchmachen, bevor sie zum Glauben an Christus dringen. Und dann erlebt ihr auch, welche Aspekte wertvoll sind in der Begegnung und dann werdet ihr barmherziger und ich glaube auch mit mehr Vollmacht ausgestattet sein, um Muslimen selbst ein Stück auf diesem Weg zu begleiten. Der zweite Weg oder der zweite Schritt: Komm mit deinen und den Ängsten unserer verfolgten Geschwister zum Kreuz Christi. Das ist natürlich engstens damit verbunden. Wenn Christus auf dem Thron unseres Lebens sitzt, dann hat er auch ein Anrecht auf unsere Ängste. Und ich kann auch das nur zeugnishaft sagen, solche Ängste erlebe ich auch immer wieder. Man kann sich abschotten vor diesen Nachrichten, man kann die Augen verschließen, man kann sich ablenken, ja, das kann man alles machen. Aber wenn ich lese, was durch Boko Haram in Nigeria in regelmäßigen Abständen geschieht, was durch den IS geschehen ist und geschieht und wie Christen, die wenigen Christen, die es beispielsweise in Saudi-Arabien gibt, wie es ihnen ergeht, welche Drohungen ausgesprochen werden und das mit einer Selbstverständlichkeit und dem Bewusstsein oder der Überzeugung, man diene damit Allah, man diene damit dem Schöpfer der Welt, man tue ihm damit einen Gefallen. Und wenn man dann gleichzeitig beobachtet, wie blauäugig hierzulande viele Verantwortungsträger mit dieser Thematik umgehen, wie leichtgläubig man auch den Verbänden in Deutschland begegnet, dann kann einem das Angst und Schrecken einjagen, kann einem das schwer besorgen. Aber die Frage ist, macht mein Glaube, macht Christus auf dem Thron meines Lebens einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich darauf reagiere? Trage ich meine Ängste, trage ich meine Sorgen zum Kreuz Christi? Einer, der das getan hat und für mich seit vielen Jahren, das geht mir nicht aus dem Sinn, das sehr, sehr schön in einem Zeugnis für Open Doors festgehalten hat, ist Labib Madanat, Leiter der Bibelgesellschaft im Gazastreifen. Er fragt, bin ich wütend? Bin ich frustriert? Ja. Ja, ich bin frustriert, ich bin wütend. Er hat das doppelt erlebt. Er erlebt den Nahostkonflikt von mehreren Seiten. Er ist ein christlicher Palästinenser. Er erlebt, was ja auch teilweise verständlich ist, das Misstrauen der israelischen Gesellschaft gegenüber Arabern und Palästinensern. Da wird er ausgegrenzt teilweise, ständig kontrolliert, ständig mit Misstrauen belegt. Er erlebt aber auch das Misstrauen und teilweise die Anfeindungen, insbesondere von sehr eifrigen oder sehr radikalen Muslimen, weil er Christ ist. Er ist doppelt betroffen. Und da ist man manchmal frustriert, da ist man manchmal auch verärgert, wütend vielleicht auch, resigniert. Aber dann sagt er weiter, ich habe eine Adresse da gefunden. Und diese Adresse ist das Kreuz Jesu Christi. Wenn ich zu einem Ort der Vergebung und der Heilung komme, zum Kreuz, dann kann ich erkennen, wie ich besser mit den Fragen der Ungerechtigkeit und der Verfolgung umgehen kann. Wenn ich zu einem Ort, ich wiederhole das bewusst nochmal, dass wir uns das ins Herz schreiben lassen, wenn ich zu einem Ort der Vergebung und der Heilung komme, dann kann ich erkennen, wie ich besser mit Fragen der Ungerechtigkeit und der Verfolgung umgehen kann. Und ich wünsche mir das, dass ich es ihm gleich tun kann. Gerade auch dann, wenn auch für uns vielleicht in Europa der Wind noch stärker uns ins Gesicht weht, wenn Bedrängnisse zunehmen, wenn Ängste da sind, dass wir uns davon nicht regieren lassen, sondern dass wir sie zum Kreuz bringen. Ein dritter Weg oder ein dritter Schritt, werde ein Beter. Es ist vielleicht einer der am meisten vernachlässigten Aufrufe des Apostel Paulus in der ganzen Bibel, habe ich zumindest manchmal den Eindruck. Da schreibt er in 1. Timotheus 2, zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und zum Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen. Und dann gibt es einen zweiten Vers und da heißt es, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Und darf ich dich fragen, welche Rolle dieses Gebet für die Regierenden in deinem täglichen oder wöchentlichen Glaubensleben spielt? Gibt es einen Platz in deinem Gebetsleben, fest reservierten Platz für das Gebet für die Regierung? Ich meine, ein Anfang wäre, dass wir alle als Christen die Minister unseres Landes namentlich kennen sollten. Dass wir zumindest wissen, wer an der Spitze jener Ministerien steht, die heute wegweisende Entscheidungen, weichenstellende Entscheidungen, positiv oder negativ treffen, zu Ehe, Familie, Integration, Sicherheit. Beten wir namentlich für die Menschen in unserem Umfeld. Das gilt natürlich gerade auch für unsere muslimischen Mitmenschen. Das gilt aber auch gerade für die Regierenden, für alle, die gesellschaftlich Verantwortung tragen. Lasst uns auch für Journalisten beten. Lasst uns auch für Gerichte, für Richter, für Behördenleiter, für Medienschaffende und für Schulen, für Direktoren und Lehrer beten. Sie stehen oft an der Front und sie erleben oft die ganzen vielfältigen Herausforderungen noch viel stärker, vielleicht als wir selbst. Beten wir um Gottesfurcht, um Weisheit, um Mut. Ich habe das bewusst hier reingenommen, weil das ist eine Reaktion. Vielleicht habt ihr jetzt schwerpunktmäßig erwartet und darum soll es auch gleich noch gehen, der Aufruf zum missionarischen Zeugnis. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber eine geistliche Reaktion auf den Islam ist auch ein verstärktes Gebet für die Regierenden. Und wenn wir alle so viel für Frau Merkel beten würden, wie wir uns den Mund fusselig reden und zerreißen über ihre Politik, dann sähe es vielleicht heute auch in unserem Land an manchen Stellen anders aus. Wenn wir aus mancher Klage, aus mancher auch vielleicht berechtigten Kritik ein Gebet machen würden zu dem, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und der uns dazu aufruft zu beten. Und wenn er uns dazu aufruft, heißt das, es wird in unserem Land anders aussehen, wenn wir diesem Aufruf nicht folgen. Beten wir für unsere Regierung und beten wir für Menschen, die bei uns Verantwortung tragen. Wir öffnen damit nicht eben Jesus nur die Tür zu unserer eigenen Not, so wichtig das ist, sondern wir öffnen unseren Blick auch mal und öffnen ihm die Not unseres Landes und unserer Gesellschaft. Ein weiterer Schritt, begegne Muslimen zuallererst als Mitmenschen. Das hört sich sehr banal an, Und man wird sich wünschen, das müsste man nicht extra betonen, aber es ist, glaube ich, eine Herausforderung. Je schlechter die Nachrichtenlage ist, je krasser die Bilder sind, die wir sehen, je mehr wir uns vielleicht dann auch mit den islamischen Quellen befassen und je mehr wir auch verstehen, dass manches im Islam selbst angelegt ist, im Lebenslauf Mohammeds, in dem, was er selbst getan und für gut geheißen hat, desto mehr kann der Eindruck aufkommen, sind ja alle so und sie können ja nicht anders und sie sind so und wenn sie uns was anderes erzählen und ihren Glauben anders leben, dann verstellen sie sich, dann täuschen sie uns. Und wenn wir uns dann in diese Gedanken hinein vertiefen, dann kann es sein, dass wir völlig gelähmt werden, Muslimen noch als Menschen zu begegnen. Individuell geprägt, eine eigene Lebensgeschichte, ganz unterschiedlich manchmal erzogen worden. Mit Distanz zur Religion, säkular, liberal, manchmal sehr streng, manchmal radikal. Aber wir verbauen uns selbst den Weg zu Muslimen, wenn wir uns nur mit den Negativaspekten ihrer Kultur, ihres Glaubens und ihrer Quellen befassen und uns die Offenheit nehmen lassen für die zwischenmenschliche Begegnung. Und deshalb schafft in euren Gemeinden, schafft in euren Jugendgruppen, schafft in Schülerbibelkreisen, die ihr vielleicht besucht, in der Schule, an der Uni, schafft Räume der Begegnung auch mit Muslimen auf einer zwischenmenschlichen Ebene. So viel wird auf dieser Ebene vorbereitet, was wir niemals durch noch so viele Worte, fromme Worte dann aufbauen können. Wir brauchen erstmal die Vertrautheit. Wir müssen Vertrauen erstmal gewinnen. Und das geschieht vor allem dadurch, dass wir als Menschen zusammen sind, dass wir vielleicht Fußballturnier veranstalten, dass wir zum Kaffeetrinken einladen, dass wir unser eigenes Haus mal öffnen, dass wir von uns erzählen, dass wir über Kindererziehung sprechen. Wir haben viele Möglichkeiten, Menschen erstmal als Menschen zu begegnen und dadurch Vertrauen zu schaffen. In einer amerikanischen Studie heißt es, dass Menschen, die heute Christus nachfolgen und aus dem Islam gekommen sind, vor allem einen Impuls betonen. Sie wurden gefragt, was war der entscheidende Impuls, dass sie heute Christus nachfolgen? Und die meisten haben geantwortet, der Lebensstil der Christen, die Art, wie Christen miteinander umgehen. Jesus selbst hat es gesagt, an der Liebe sollen wir erkannt werden. Die Art, wie sie Wahrheit und Liebe miteinander verbinden, von tiefer Liebe und Vergebung geprägte Ehen. Eine selbstverständliche Verbindung von Ehrfurcht vor und Lebensfreude in Gott. Eine dankbare Heilsgewissheit für erfahrene Vergebung. Eine Dankbarkeit, die dann auch das eigene Leben und die eigene Frömmigkeit prägt, ihr Motor ist. Selbstlose Hilfeleistung in Katastrophengebieten, persönlich vertrauensvolles Gebet mit Gott dem Vater. Könnte vieles andere nennen. Es ist die Art, wie Christen leben, auch in ganz einfachen alltäglichen Dingen, die vielen Muslimen den Anstoß geben, Dinge in Frage zu stellen, die sie aufgrund ihrer Erziehung vielleicht und Prägung nie in Frage stellen dürften, weil im Islam Zweifel zu hegen schon oft als Sünde betrachtet wird, die man meiden muss, wo man sich schwer versündigt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir durch unser Leben dazu einladen, den Anspruch und Zuspruch Christi ernst zu nehmen, der sich im Koran nicht findet. Leider ist es allerdings so, wenn wir den Text aus 1. Petrus 3, wo ich jetzt schon einiges daraus zitiert habe, nehmen und wo es dann heißt, wenn ihr nach der Hoffnung oder nach dem Grund eurer Hoffnung gefragt werdet, seid bereit zur Rechenschaft. Das setzt ja voraus, dass Menschen um uns herum merken, dass wir eine andere Hoffnung haben, eine tiefergehende Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Dass wir irgendwie einen Frieden ausstrahlen, den es in dieser Welt nicht so häufig gibt. Dass wir nicht einfach nur fromm oder religiös sind und religiös reden, sondern dass wir eine tiefgreifende Hoffnung haben, die unser ganzes Leben umgestaltet. Aber was erleben Muslime häufig, wenn sie nach Europa kommen? Sie erleben eben diese Gleichgültigkeit. Ich denke, im Gleichnis des verlorenen Sohnes gesprochen, haben sie oft den Eindruck, dass wir uns auf einer Art billigen Gnade ausruhen. Sie haben den Eindruck vielleicht, dass wir ab und zu vom gnädigen Gott reden, gerade in Abgrenzung vom Islam und dem drohenden und richtenden Gott des Korans. Und dass wir allerdings, während wir von diesem gnädigen Gott sprechen, uns noch immer am Schweinetrog aufhalten. Das ist der Eindruck, den viele Muslime haben. Ihr könnt ja ganz gut damit leben, offensichtlich. Ihr habt den Schweinetrog dekoriert, ihr nennt das Gute böse und das Böse gut. Die Freiheit habt ihr, das haltet ihr auch hoch, dazu seid ihr ja so frei und ungebunden. Ihr redet ab und zu vom gnädigen Gott und dass diese Gnade über allem steht, aber ihr versprüht nicht viel Sehnsucht nach dem Haus des Vaters, an den ihr offenbar glaubt. Das ist die Frage an uns, die Anfrage, glauben wir wirklich, sehnen wir uns nach dem Vaterhaus, gehen wir ein und aus bei unserem himmlischen Vater und können Muslime einen Einblick in dieses Leben bekommen im Vaterhaus oder haben sie eben den Eindruck, dass wir eigentlich wie der verlorene Sohn noch ganz weit weg von Gott leben und lediglich ab und zu die Gnade im Mund führen. Wir sollen dann bereit sein zur Rechenschaft, zwei ganz kurze Punkte noch, bevor ich dann zum Ende komme. Bereit sein zur Rechenschaft. Wir sollen bereit sein, wenn wir dann gefragt werden, welche Hoffnung hast du? Gerade in dieser von Krieg und von Streit und von auch religiöser Heuchelei geprägten Welt, dann sollen wir in der Lage sein, unseren Glauben auch zu begründen. Und für mich gehört da ganz klar auch hinein, dass wir ehrliche Fragen ehrlich beantworten. Muslime haben gewisse Anfragen an den christlichen Glauben. Wie kann Gott Mensch werden? Wieso ist für dich die Botschaft vom Kreuz, die Muslime in der Regel für Torheit und Skandal halten, wie wir es im 1. Korintherbrief lesen, wirklich die Kraft zur Errettung geworden und der Ort der Versöhnung? Wie kann das sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso sollte Jesus mehr als ein Prophet sein? War nicht schon Abraham ein Muslim? Ist die Bibel nicht im Laufe der Zeit verfälscht worden und der Koran die einzig unverfälschte Schrift aus dem Himmel? Diese Fragen werden uns früher oder später gerade bei konservativen und missionarischen Muslimen begegnen. Und dann ist es wichtig, dass wir hier auch ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen geben. Und das sollten wir unter Gebet tun, aber auch mit der Bereitschaft, uns mit guter Literatur auch zu beschäftigen, vielleicht auch mal Rat einzuholen, bei denen, die hier schon viel Erfahrungen sammeln dürften. Wenn wir von Christus dann sprechen, dann sollen wir es aber, wie Petrus weiter sagt, freundlich tun und mit dem gebotenen Respekt. Wir sollen nicht in einer rechthaberischen Haltung Muslimen gegenübertreten, in einer arroganten Besserwisserei, sondern mit Freundlichkeit und Respekt. Der Ton macht die Musik, gerade auch gegenüber Muslimen. Die christlich-muslimischen Beziehungen sind von einer Reihe von Wunden geprägt, geschichtlich bedingten Wunden in beide Richtungen. Kolonialismus, Imperialismus auf westlicher Seite, die Kreuzzüge, einige andere Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, die Muslime auch im Westen heute machen. Auf der anderen Seite eine extreme Christenverfolgung, auch die islamische Eroberung, die vor allem christliche Länder betraf. Das sind Wunden. Das hat zu Vorurteilen, zu Stereotypen, Betrachtungen geführt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir darum beten, dass Gott uns den Geist Christi in Fülle schenkt, dass er uns mit dem Geist Christi erfüllt. Und dieser Geist ist auch ein Geist, der unsere Worte respektvoll sein lässt, sanftmütig sein lässt, nicht verwischend, nicht beschwichtigend und auch nicht ausweichend, klar und verständlich, aber doch von Respekt und Freundlichkeit geprägt. Und das wird nur gehen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich möchte abschließend einige Schlüsselfragen uns stellen, die im Gespräch aufkommen können, früher oder später, und die uns zugleich die Schönheit des Evangeliums vor dem Hintergrund des Islams vor Augen führt und die uns motivieren sollen, Muslimen in der Liebe Christi zu begegnen. Die erste Frage: Ist Gott absolut erhaben und unvergleichlich? Hat er uns nur seinen Willen oder in Christus sich selbst offenbart? Ich selbst habe durch das Studium das nochmal viel tiefer durchdrungen oder versucht zu durchdringen und darüber gestaunt. Es lässt sich natürlich nicht abschließend irgendwie in Worte fassen, aber dass Gott so klein wird wie ein Mensch und dass er sich so klein macht und dann seinen Jüngern die Füße wäscht, ist einzigartig und offenbart uns das Wesen des himmlischen Vaters. Wer mich sieht, sieht den Vater. besteht unsere Würde als Menschen nur darin, dass wir Stellvertreter Allahs auf Erden sind oder darin, dass wir Gott ähnlich sind und mit unserem Leben etwas von seiner Herrlichkeit widerspiegeln dürfen, auch mit unseren Ehen und Familien und Freundschaften? Sind wir eigentlich grundsätzlich zum Guten fähig und ist Sünde nur ein Frevel gegen uns selbst? Oder ist Sünde etwas, das tief in unseren Herzen ist, seitdem wir uns von Gott abgewandt haben, völlig von ihm entfremdet sind mit unserem ganzen Leben? Und liebt Gott nur die, die ihn lieben? Liebt Gott nur die, die sich durch Glauben und Gehorsam seiner Liebe würdig erweisen? Oder liebt er auch die, die kraftlos sind, die völlig liebensunwürdig eigentlich sind, die sich seine Liebe gar nicht verdienen können, die aber deshalb auch dann herausgefordert sind, heute die zu lieben, die nicht liebenswürdig sind, weil sie Nachahmer Gottes sein sollen? Ist die Botschaft vom Kreuz Torheit und Skandal oder Gottes Weg zur Versöhnung? Schaffen wir Frieden, indem wir die Gottlosigkeit und die gottlosen Menschen mit weltlichen Waffen bekämpfen, im schlimmsten Fall töten, einsperren, einschüchtern? Oder schaffen wir Frieden, indem wir uns selbst unter das Kreuz versammeln und den gekreuzigten und auferstandenen Herrn in unser Leben hineinlassen? Man könnte viele weitere Fragen stellen, ich will es dabei belassen. Es sind einige Fragen, die uns zum Herz des Evangeliums führen. Und es sind Fragen, die zeigen, wie weit die Wege des Islams und des Evangeliums am Ende doch auseinandergehen, trotz aller wichtigen Anknüpfungspunkte und begrifflichen Überschneidungen. Und ich hoffe, dass wir unter Gebet für unsere muslimischen Nachbarn und Freunde aufwachen. Dass wir aufwachen, dass wir mit neuer Freude Gottes Wort studieren, vielleicht, wo sich der Einzelne hat davon auch berühren lassen, vielleicht auch mit unserem Studium, vielleicht auch mit unserem Verstand Gott besonders in diesem Bereich dienen und Hilfestellung auch der Gesellschaft geben, auch den Nichtmuslimen in unserem Land, die durch das Thema Islam eingeschüchtert sind, umgetrieben sind und durchaus heute sehr viel offener sind, über den Umweg des Islams auch vom Evangelium zu hören. Ich schließe mit einem Zitat von Susanne Geske, eine Frau, die für mich lebt, was ich gepredigt habe. Ich versuche auch zu leben, was ich predige. Ich weiß aber, dass oft das Leben noch sehr weit hinter dem zurückbleibt. Susanne Geske lebt das, was wir jetzt uns näher angeschaut haben. Sie hat Christus zur Mitte ihres Lebens gemacht, gemeinsam mit ihrem Mann Tilman. Und Tilman ist mit zwei türkischen Kollegen in einem Bibelladen grausam ermordet worden in der Osttürkei, in Malatya. Während einer evangelistischen Bibelstunde, seine Mörder hatten sich verstellt, hatten sich als suchend ausgegeben und haben sie dann zu Märtyrern gemacht, Märtyrer für Christus. Seine Frau hat ein Buch geschrieben, Ich will keine Rache, hat im türkischen CNN-Fernsehen Interviews dazu gegeben, dass sie keine Rachegefühle hat, dass sie vergeben möchte, weil ihr vergeben worden ist, dass sie lieben möchte, die nicht liebenswürdig sind, weil sie geliebt wurde, als sie noch nicht liebenswürdig war. Und sie möchte das weitergeben, was Christus in sie hineingelegt hat. Und deshalb will sie keine Rache. Und auf den Grabstein von Tilman hat man geschrieben, Christus mein Leben, Sterben mein Gewinn. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und sie schreibt auf der letzten Seite ihres Buches, ich will keine Rache. In meinem Leben als Christin hier in der Türkei und daheim in Deutschland sind mir allzu viele U-Boot-Christen begegnet. Gläubige, die am Sonntag den Kopf aus dem Wasser strecken, sich zu erkennen geben, aber von Montag bis Samstag tauchen sie ab. Christen haben sich zumeist nicht mehr von der Masse, heben sich zumeist nicht mehr von der Masse ab. Sie legen es auch gar nicht darauf an, anders zu sein. Viele machen sich unsichtbar, bis der Sonntag kommt. Und dann erwacht ihr Glaube plötzlich zum Leben. Ich hoffe, dass die Geschichte meines Mannes und das mutige Bekenntnis seiner beiden Freunde zu Jesus die Christenheit herausfordert, nicht länger untergetaucht zu bleiben, sondern sich zu erheben, kraftvoll aufzutreten und Jesus überall auf der Welt zu bezeugen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir nicht schutzlos den Entwicklungen unserer Zeit ausgeliefert sind. Du hast uns eine Waffenrüstung geschenkt, du hast uns vor allem das Gebet geschenkt. Das sind keine menschlichen Waffen, die anderen Gewalt antun, die einschüchtern und Zwang ausüben, sondern es sind geistliche Waffen. Dein Wort, das Gebet, das Gespräch mit dir, die Vertrautheit mit dir, die Liebe untereinander, die Leitung deines Heiligen Geistes und vieles mehr, die Gewissheit der Vergebung und Erlösung in dir. Das macht uns dankbar, Herr, und wovon unser Herz voll ist, davon geht der Mund über. Positiv wie negativ, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Regiere du auch über Ängste und Sorgen, die wir haben angesichts der weltweiten Situation und auch der Entwicklungen in unserem eigenen Land. Lass uns neue Beter für unsere Regierung werden. Lass uns so leben, dass Muslime, auch Muslime gerade, nach der Hoffnung, nach dem Grund unserer Hoffnung fragen, wo sie gerade jetzt sehr, sehr suchend und innerlich zerrissen oft sind. Und wenn wir dann antworten, Herr, dann lass uns unseren Glauben richtig und gut in deinem Sinne begründen, mit Freundlichkeit und Respekt. Lass uns lernen von unseren verfolgten Geschwistern, die heute schon einen enorm hohen Preis zahlen. Und lass uns intensiv an ihrem Leben Anteil nehmen und als Leib Christi weltweit zusammenstehen. Hab Dank, dass du in der Mitte unseres Lebens sein möchtest und alle Voraussetzungen dafür geschaffen hast. Amen.